Herrlichkeit Gottes. Der Gerrit hat schon ganz gut aufgezeigt, wo die Herausforderung liegt. Zumindest die eine Herausforderung vom heutigen Morgen. Das ist ein herausforderndes Thema. Herrlichkeit Gottes zum einen kognitiv zu erfassen. Was ist eigentlich Herrlichkeit Gottes? Und die andere Herausforderung wird sie ganz persönlich von jedem von uns. Was macht die Herrlichkeit Gottes mit dir und mit mir? Es wird eine Reaktion erfordern von jedem von uns. Einfach als Vorwarnung oder mal als Ausblick. Schlussendlich geht es darum, wie reagiere ich auf die Herrlichkeit Gottes? Und das ist nicht unbedingt eine einfache Frage. Aber kommen wir zuerst zum Ersten, Herrlichkeit Gottes. Was ist eigentlich Herrlichkeit Gottes? Ja, Herrlichkeit an sich ist irgendwie ein schwieriger Begriff, wenn wir mal darüber nachdenken. Und darum wollte ich mal die Frage stellen zum Anfang, vielleicht hilft uns das, wie verwenden wir denn den Begriff herrlich im Alltag? Wann brauchst du das Wort herrlich? Ich habe mir das auch überlegt. Ich muss sagen, für mich so ein wirklich herrlicher Moment ist, wenn ich eine Bergtour mache. Ich muss nicht Bergtour, vielleicht stelle ich dir jetzt etwas viel zu Krasses vor, sagen wir eine Wanderung, auf der Hohen Kasten oder so. Unterwegs machen wir eine Pause, so auf einer grünen Wiese, hockt an, auf ein Bänkchen, schaut das wunderbare Österreicher Bergpanorama an, die verschneiten Bergspitzen, blauer Himmel, da und dort ein Wölkchen, ein paar Vögel. Es ist einfach ruhig. Man hört den Wind in den Ästen, das Summen der Bienen, das Wachsen vom Gras. Vielleicht ein Eichhörnchen da und dort. Die hohen Kiefern, die nebendran stehen. Und das ist der Moment, wo ich muss sagen, ist einfach herrlich. Ist gewaltig. Vielleicht bist du ein Pferdeliebhaber. Bist im Ried am Spazieren und siehst ein Ross im vollen Galopp. Und du kommst in Sturm und musst sagen, wow, ist das herrlich. Oder du gehörst zu den Weinfreunden, zu den Winzer und isst so eine saftige, süße Traube, frisch abgelesen, sie zergeht auf der Zunge und musst sagen, ist das herrlich. Wie brauchen wir das Wort herrlich? Denn wenn etwas vom Empfinden her einfach perfekt ist, wenn es gewaltig ist. Es kann sehr subjektiv sein in unserem Alltag, wo wir das Wort brauchen. Herrlich entspricht dann, wenn die Gesamtheit von einer Situation oder von einer Sache einfach perfekt ist. Wenn es einfach stimmt, dann ist etwas herrlich. Ein Theologe hat Herrlichkeit einmal so umschrieben. Herrlichkeit ist der Ausdruck des Innersten, des eigentlichen Wesens einer Sache. Herrlichkeit ist der Ausdruck des Innersten, des eigentlichen Wesens einer Sache. Und ich habe das eine super Definition gefunden. Wenn wir jetzt die Beispiele, die ich vorher gebracht habe, nochmal Revue passieren lassen. Ja, es ist nicht der Himmel allein oder die hohen Kiefer oder das Eichhörnchen oder das Gras, das herrlich ist, sondern einfach der Ausdruck von der gesamten Situation, vom Innersten, ist irgendwo herrlich. Und das ist genau gleich mit der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist Ausdruck von seinem Innersten, von seinem eigensten Wesen. Sein ganzer Charakter, sein ganzes Handeln, sein Sein, seine Existenz kommt zum Ausdruck durch seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist in dem Sinn nicht ein Attribut Gottes, nicht eine Charaktereigenschaft Gottes, sondern der Ausdruck von seinem Charakter, von seinem Sein. Die Bibel braucht zwei verschiedene Hauptwörter, um da vielleicht noch auf die theoretischere Ebene zurückzukommen. Woher kommt Herrlichkeit? Zwei Wörter. Das eine Wort vom Hebräischen her, es gibt x Wörter, die Herrlichkeit ausdrücken können, aber das ist das Hauptwort im Alten Testament, ist Kabod. Es bedeutet so viel wie Schwere, Gewicht. Kommt vom Verb Ehre, schwer machen. Etwas ist schwer, etwas ist gewichtig. Im übertragenen Sinn, etwas, das gewichtig macht. Etwas, das jemandem Gewicht gibt. Ehre, Ruhm, Ansehen. Die Herrlichkeit Gottes ist also das grosse Gewicht, das man Gott beimessen tut. Die Ehre und die Anerkennung, die man ihm erweisen tut. Im Neuen Testament wird dafür das Wort Doxa gebraucht, heisst so viel wie Ruhm, Ehr, kann aber auch mit Pracht, Macht, Ansehen, Glanz oder Herrlichkeit übersetzt werden. Ist ein sehr umfängliches Wort, das darum auch nicht immer auf Gott bezogen gebraucht wird. Es gibt verschiedene Arten von Herrlichkeiten, hat ein riesiges Bedeutungsspektrum. Die Herrlichkeit Gottes ist die ehrfurchtgebietende Ausstrahlung, die von Gott herkommt. Es ist die Selbstoffenbarung von ihm, die glanzvoll abstrahlt. Herrlichkeit ist etwas, das oft visuell wahrgenommen wird oder visuell ausgedrückt wird in der Bibel. Zum Beispiel der Glanz, die Ausstrahlung Gottes oder in einem Feuerschein, der von ihm ausgeht. Herrlichkeit wird oft mit etwas Sichtbarem gleichgesetzt. Gottes Herrlichkeit also ein Ausdruck von sich selber. Sie ist eine Folge der Offenbarung von seinem Wesen, also seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Souveränität, seine Grösse. All das kommt in der Herrlichkeit zum Ausdruck. Das ist das, was uns staunen lässt über ihn und was nachher bildlich in dem Strahlen, in dem Glanz, in dem Schein zum Ausdruck kommt. Und so ist die Herrlichkeit Gottes etwas Wunderbares. Der Gerrit hat Psalm 113 gelesen. Dort wird die Herrlichkeit charakterisiert aufgrund von verschiedenen Sachen, die Gott tut. Das macht ihn herrlich. Es ist etwas Wunderbares, etwas Erstrebenswertes. Immer, wo Gott seine Herrlichkeit offenbart, ist es etwas Gewaltiges. Wir kommen nachher noch auf ein paar Stellen. Und gleichzeitig ist die Herrlichkeit Gottes auch etwas unglaublich Erschreckendes. Wir haben die andere Stelle gehört, aus 2. Mose 14, ist es, glaube ich, gesehen. Wie bringen wir Herrlichkeit mit dem zusammen? Herrlichkeit, wenn wir sie ungehindert würden sehen, die Herrlichkeit Gottes, wird sie uns umbringen. Auch für das haben wir verschiedenste Stellen, die uns zeigen, der Mensch ist nicht befähigt dazu, die Herrlichkeit Gottes vollumfänglich zu sehen. Wird nicht funktionieren. Wir würden dabei umkommen. Die aktuell beim E100 mitmachen, da am Lesen waren, die sind letzten Freitag auf so eine Herrlichkeitsstelle gekommen. 2. Mose 33. Die Bibel da haben, dürfen dort aufschlagen. Wir werden uns etwa in diesem Kapitel bewegen heute Morgen. 2. Mose Kapitel 33. Ist etwa um die Zeit 93 rum, zumindest bei mir. Dort begehrt der Mose die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Er sagt zu Gott, 2. Mose 33 im Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Irgendwie hat man das Gefühl, ein vermessener Wunsch und irgendwie auch ein Wunsch, der auf mich übergegangen ist, in diesen Vorbereitungen. Und die Antwort von Gott ist sehr beeindruckend. Im Vers 19 bis 23 lesen wir die Antwort von Gott. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Man sieht auch wieder etwas von dem, Herrlichkeit hat mit dem Charakter Gottes zu tun. Der Mose begehrt, die Herrlichkeit zu sehen und Gott sagt, ich werde dir meine Güte kundtun. Ich werde vor dir ausrufen, wenn ich gnädig bin, bin ich gnädig. Wenn ich mich erbarme, dann erbarme ich mich. Das ist Ausdruck von seiner Herrlichkeit. In seiner Güte, in seinem Erbarmen kommt seine Herrlichkeit zum Ausdruck. Aber er sagt ihm auch den anderen Aspekt. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gott geht auf den Wunsch von Mose ein und sagt, du darfst meine Herrlichkeit sehen, aber nur ein Teil. Meine absolute Herrlichkeit, und selbst die ist ja einfach nur ein wie sagt man dem? Eine Offenbarung Gottes. Er sagt, mein Angesicht darfst du nicht sehen. In meinem Angesicht kommt die volle Herrlichkeit zur Geltung. Das kannst du nicht aushalten, das darfst du nicht sehen. Ich werde dich verbergen und wenn ich an dir vorübergegangen bin, darfst du mir hinten nachschauen. Und selbst das muss ein gewaltiger Anblick gewesen sein, wie wir nachher noch werden sehen. Kapitel 34, passiert denn die Begegnung? Verse 5 bis 7. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm. Und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Man sieht wieder bei dieser Offenbarung von Gott, Herrlichkeit hängt an seinem Wesen, an seiner wunderbaren Schönheit, die in seinem Charakter zum Ausdruck kommt. Aber wir sehen auch, Herrlichkeit hängt auch an Charakterzeugen, die uns Angst machen. Aber Übertretungen und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand. Gericht gehört zu seiner Herrlichkeit. Verderben gehört zur Herrlichkeit Gottes. Dass er die Menschen zerschlägt, wie der Pharao und seine Soldaten. Das ist Herrlichkeit Gottes. Er hat seine Herrlichkeit offenbart, indem er die Krieger, man geht von bis zu 250'000 Mann aus, vernichtet hat. Das ist Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes kann sich auf ganz verschiedene Arten zeigen. Herrlichkeit Gottes ist wunderschön, beeindruckend und gleichzeitig brandgefährlich. Wo Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben hat, ein paar Kapitel früher, 2. Mose 24, Verse 16 und 17. Ja, soll ich da auch eingeblendet, weil jetzt kommen ein paar Bibelstellen, wo wir ziemlich hin und her gehen durch die Bibel, falls ihr nicht in der Bibel alles mitschlagen. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und er rief Mose am 7. Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Ich habe mir das versucht vorzustellen. 6 Tage lang hat der Gipfel brennt, hat glüht. Die Herrlichkeit Gottes ist offenbar worden in dem Brennen. Muss unglaublich eindrücklich gewesen sein. Aber Gott hat dem Mose gesagt, ziehe Grenzen um den Berg. Und keiner darf über die Grenze, weil sonst muss er sterben. Kommt deren Herrlichkeit nicht zu nahe. Und nachher hat Gott den Mose rausgerufen und der Mose hat auf den Berg rauf dürfen. Einige Kapitel später, 2. Mose 40, wird die Stiftshütte eingeweiht. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Einweihung von der Stiftshütte und Gott nimmt Wohnung unter seinem Volk. Kommt in die Stiftshütte, seine Herrlichkeit erfüllt die Wohnung, der Mose kann nicht reingehen. Der Mose, der die Herrlichkeit Gottes mehr gesehen hat als viele andere. Nicht einmal er kann rein, weil die Herrlichkeit Gottes dort ist. Etwas Bewegendes, etwas Wunderschönes und gleichzeitig gefährlich. Ganz ähnlich einige Jahrhunderte später, wo der erste Tempel eingeweiht worden ist. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Das ist genau das Gleiche. Die Priester konnten nicht rein können, weil die Herrlichkeit vom Herrn so präsent war, so gegenwärtig. Und auch nachher, im Allerheiligsten, dort, wo Gott Wohnung nimmt, hat der Hohepriester nur einmal im Jahr rein dürfen. Und auch das haben die Juden nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Weil man dort am offenbarten, herrlichen Gott begegnet ist. Etwas Schönes, etwas Beeindruckendes, aber auch unglaublich gefährlich, dieser Herrlichkeit zu begegnen. Wer die Herrlichkeit Gottes erkennt, erkennt etwas Wunderbares. Aber erkennt gleichzeitig, vor dem Gott kann ich nicht bestehen. Ich behaupte, das haben viele von euch schon erlebt. Der Jesaja zum Beispiel, wo er die Vision hat, Jesaja 6, wo er vor dem Thron Gottes steht und der herrliche Sohn Gottes sieht, ruft er aus, wehe mir, ich vergehe. Ihm ist so klar geworden, ich kann nicht bestehen in dieser Herrlichkeit. Wenn Gott die Heiligkeit offenbart, ich vergangen einfach. Im Neuen Testament, die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus zum Ausdruck kommt. Der Petrus erkennt, der Jesus ist mehr als nur Jesus. Das ist der Messias, das ist der Christus. Und er fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gemerkt, vor dem Jesus kann ich nicht bestehen. Ich brauche Distanz. Jesus, geh weg von mir. Und ich vermute, es ist so ähnlich wie das Erlebnis, das viele von uns gemacht haben. Die herrliche Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit und gleichzeitig merken, ich kann nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen vor Gott. Der Mensch merkt in der Gegenwart Gottes sehr schnell, dass er nicht zu dieser Herrlichkeit passt. Und gleichzeitig führt es den Mensch in die Anbetung. Wenn wir wieder zurück zu dieser Stelle kommen von Mose, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht, dann sehen wir im Vers 8 die Reaktion von Mose. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Anbetung ist die angemessene Reaktion auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Anbetung ist die angemessene Reaktion auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wir kommen gerade noch darauf zurück, was Anbetung eigentlich bedeutet. Oder wie wir Anbetung vom Neuen Testament her verstehen sollen. Ich wollte aber zuerst noch auf das zurückkommen, was ich vorhin angetönt habe. Die offenbarte Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Auch im Neuen Testament haben wir Gottes Herrlichkeit offenbart. Aber viel weniger in Rauch und Blitz und Donner und Feuer. Kommt auch vor. Viel mehr aber in Jesus Christus. Johannes 1, im Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat die Herrlichkeit von Gott offenbar gemacht. Und ein Kapitel später, doppelt nachher, Kapitel 2, im Vers 11, wo Jesus das erste Wunder gemacht hat, Verwandlung von Wasser in Wein. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Zeichen und Wunder, die Jesus da hat, sind eine Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat Gott offenbart. Die Herrlichkeit, die Jesus hatte, war Gottes Herrlichkeit. Der Hebräerbrief bezeugt im ersten Kapitel, er, Jesus, ist der Abglanz seiner, Gottes, Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Herrlichkeit, Ausdruck von seinem Wesen. Paulus und Jakobus bezeugen beide Jesus mit dem Namen Herr der Herrlichkeit. Jesus ist der Herr von der Herrlichkeit. Er verfügt über die Herrlichkeit. Und Jesus selber sagt im Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich meinen Jüngern gegeben. Und das tut nochmal eine ganz neue Komponente auf, wo wir nachher auch noch kurz darauf eingehen. Die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus offenbar ist, wird den Erlösten weitergeben. Jesus ist also gekommen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Das soll Menschen in Anbetung bringen. Oder anders ausgedrückt, sie sollen wieder in eine Beziehung mit Jesus kommen, in eine Beziehung mit Gott kommen. Anbetung, ein Leben, das in Ordnung ist vor Gott. Ein Leben, das sich auf Gott ausrichtet. Weil das ist das, was der Mensch nicht mehr hatte. Römer 3, 23, ein ganz bekannter Vers. Die wenigsten merken aber, dass der von der Herrlichkeit Gottes redet. Römer 3, 23, ich lese ab Vers 22 bis und mit 24. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und jetzt habt ihr gemerkt, ich habe nicht das gelesen, was da steht. Ich habe Luther gelesen. Elberfelder übersetzt das Wort Doxa, das da vorkommt, mit Herrlichkeit. Es macht uns bewusst, Menschen sind Sünder und darum werden sie die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Das ist der Grund, warum Herrlichkeit Gottes für uns brandgefährlich ist. Gott ist unglaublich heilig. Und das führt dazu, dass er so herrlich ist. Und der Mensch ist Sünder, absolut unheilig und kann die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Und darum, wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart, wird sie den Menschen verschlingen, wird sie ihn kaputt machen. Darum kann Gott seine Herrlichkeit nicht vollkommen offenbaren, weil der Mensch nicht bestehen kann. Darum ist Jesus gekommen, um die Herrlichkeit Gottes offenbaren, dass der Mensch reagiert auf die Offenbarung. Wie das da beschrieben wird. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes nicht haben, sie mangelt uns, ist Jesus gekommen, seine Herrlichkeit zu offenbaren und uns Gerechtigkeit zu geben, denen, die an ihn glauben. Der Paulus führt das im Römerbrief sehr ausführlich aus. In den ersten 11 Kapiteln erklärt er, wie das funktioniert. Und im Kapitel 12, in den ersten Versen, kommt er nachher dazu und beschreibt, was ist denn jetzt die logische Reaktion auf die Offenbarung von der Herrlichkeit von Jesus? Die ist Anbetung. Und in welchem Wort, dass es der Paulus sagt, sehen wir da. Römer 12, 1 und 2. Und das geht jetzt über in die zweite Herausforderung, die ich am Anfang gesagt habe. Was macht die Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes mit dir? Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Da kommt etwas von dieser Herrlichkeit zum Ausdruck, wo jetzt eben vorhanden ist bei den Gläubigen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Anbetung, Gottesdienst, Hingabe, gehört alles zusammen. Anbetung im neutestamentlichen Verständnis ist nicht gross anders als im alttestamentlichen Verständnis, aber es wird noch viel mehr ausgeführt. Und der Paulus zeigt auf, die angemessene Reaktion von einem Menschen, der dem Gott begegnen will, ist Hingabe, ist Gottesdienst, ist Anbetung mit dem ganzen Leben. Und zwar ist Anbetung nicht einfach am Sonntagmorgen eine Stunde in Gottesdienst. Anbetung ist nicht einfach ein paar Lobpreislieder singen und dann hat man wieder abbettet für ein halbes Jahr. Anbetung ist Hingabe vom ganzen Leben. Das ist das, was Gott möchte. Das ist die Reaktion, die Gott will auf seine Offenbarung von seiner Herrlichkeit. Dass Menschen sich mit Haut und Haar ihm hingeben. Mit jeder Faser von deinem Körper. Mit jeder Minute und Sekunde von deinem Leben. Das ist Anbetung. Nicht einfach das, was wir mit unserem Mund zum Ausdruck bringen. Aber es ist gar nicht so einfach. Viele Christen leben Anbetung bei weitem nicht so. Und sie stehen mit dem in einer langen, langen Tradition vom Volk Israel. Ich habe vorhin verschiedene Situationen aufgezählt, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar worden ist. Wir haben den Auszug aus Ägypten, die 10 Plagen. Wir haben die Feuersäule, ich habe mit dem Jonas darüber diskutiert letzte Woche, wie gewaltig muss das gewesen sein, die Feuersäule in der Nacht, die Wolkensäule am Tag, die vorausgeht, Herrlichkeit Gottes. Sie haben gesehen, wie der Pharao vernichtet worden ist. Er hat seine Herrlichkeit offenbart. Und was machen sie? Sie mützeln und jammern und vertrauen dem Gott nicht. Wir haben gelesen, die Stelle, wo Gott seine Herrlichkeit am Berg Sinai offenbart hat. 6 Tage lang hat der Berg brennt. Der Mose geht auf den Berg, ist 40 Tage dort oben. Und was macht das Volk Israel, das voran, während dieser Offenbarung, hat Gott sein Gesetz verkündet? Und das Volk hat gesagt, ja, den Bund wollen wir eingehen. Und was machen sie nach diesen 40 Tagen, wo der Mose nicht zurückkommt? Sie bauen ein goldiges Kalb. Laufen Götter nachher. Obwohl sie noch voran beeindruckt waren und dem Gott nachfolgen wollten. Wir sehen die Erfüllung der Stiftshütte mit der Herrlichkeit Gottes. Und kurz darauf geht es darum, und jetzt gehen wir mutig in das Land Kanaan und nehmen es ein. Der Josef und der Kaleb sind die einzigen zwei von 12 Kundschaftern, die sagen, und wir machen das. Gott hat uns das Volk in seine Hand gegeben. Und die anderen wollen den Josef und den Kaleb sogar steinigen, weil sie Angst haben. Sie vertrauen nicht auf den Gott, sie geben sich Gott nicht an. Und so zieht sich das durch die ganze Wüstenwanderung durch die ganze Geschichte vom Volk Gottes, immer wieder Gottes Herrlichkeit, die sich offenbart, und sie fallen wieder ab von ihm. Es führt so weit, dass der Amos, einer der späteren Propheten, Folgendes muss sagen. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Gott ist nicht zufrieden mit religiösem Getue. Das Volk Israel hat ihm schon noch geopfert. Es hat Lobpreislieder gesungen. Aber es hat etwas ganz anderes gelebt. Und ich bin überzeugt, dass wir Christen oft auch in das Muster reingehen. Weil ich weiss, ich sehe es bei mir selber. Ich sehe es bei meinen Freunden, bei meinen Glaubensgeschwistern. So schnell geht man wieder in das hinein. Und ich bin so dankbar, sehe ich auch, wie die Glaubensgeschwister, die Freunde immer wieder sich neu ausrichten und sagen, ich will nicht so leben. Es ist nicht das, was ich miteinander richten will. Ich sehe aber auch andere Leute, die sich einfach mit dem zufrieden geben. Die in dem religiösen Getue bleiben und das Gefühl haben, es ist das, was Gott gefällt. Und ich will mit dem Vers bewusst die Frage aufwerfen, wo stehen wir ganz persönlich? Wie ist unsere Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes? Muss Gott zu mir auch so etwas sagen? Ich verwerfe deinen Gottesdienst, ich verwerfe deine Gebete, weil es stimmt überhaupt nicht mit deinem Leben überein. Oder trifft Römer 12, 1 und 2 auf uns zu? Ist das ganze Leben ist ein Gottesdienst, wo Gott angenehm ist? Wie oft habe ich die Herrlichkeit Gottes schon offenbart erlebt? Und es hat mich begeistert. Es hat Ehrfurcht ausgelöst und hat eine Entscheidung herbeigeführt, dass ich gesagt habe, ich will mich hingeben. Ich gebe mich dir hin. Nicht nur jetzt, sondern mein ganzes Leben. Und schon am nächsten Tag oder am gleichen Tag habe ich das wieder durchgestrichen. Und ich bin so froh, dass wir genau dann dürfen zu Jesus kommen. Das ist ja genau der Inhalt von seinem Evangelium, dass wir Vergebung von ihm bekommen. Dass wir dürfen zu ihm kommen, dürfen Buße tun, das dürfen bekennen und er vergibt uns. Und wir dürfen erneut mit ihm unterwegs sein. Erneut im Sinn von, wenn wir einmal versagt haben, ist es nicht einfach vorbei. Die wunderbare Herrlichkeit, die uns in Staunen versetzt, die uns in Anbetung versetzt, die Herrlichkeit will Jesus uns schenken. Er will uns ihm ähnlich machen. Das war damals bei Mose schon ganz ähnlich, wenn wir wieder ins Kapitel 34 zurückgehen. Als nun, Vers 29 und 30. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hat er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und die Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Die Herrlichkeit Gottes ist auf den Mose übergegangen. Er ist ein Spiegel geworden von dieser Herrlichkeit Gottes. Er war ein Abglanz. So krass, dass das Volk Israel selbst vor seinem Angesicht Angst bekommen hat. Die Herrlichkeit Gottes, die wunderbar ist, wunderschön, aber auch furchtgebietend, ist von Mose ausgegangen, so dass er sein Angesicht verhüllt hat. Und der Paulus nimmt die Stelle auf im 2. Korintherbrief und sagt, hey, bei uns ist es wie bei Mose. Wir aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wenn der Mose ins Zelt vor der Begegnung gegangen ist, hat er die Verhüllung, die Decke vom Gesicht weggenommen und sagt, hey, bei uns ist es genauso. Wir können mit unverhülltem Gesicht dem Gott begegnen und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Wenn du jemand bist, der sagt, ich habe mich Gott angegeben. Römer 12, 1-2 ist mein Leben, das ich leben mit Gottes Hilfe. Dann gilt das für dich. Du trittst mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegelst seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit erhalten oder bekommen. Erstaunlicherweise macht Gott uns, die Menschen, die noch seiner Herrlichkeit ermangelt haben, macht er zu Reflektoren von seiner Herrlichkeit. Es ist ein fortschreitender Prozess. Es macht nicht Bang bei der Bekehrung und die Menschen haben die absolute Herrlichkeit, die Christus hat. Er hat uns ja noch nicht mal die absolute Herrlichkeit offenbart. Das kommt noch. Aber vorzu verwandelt er uns immer mehr in die Herrlichkeit Gottes. Bis wir in die Vollendung werden kommen, wo Jesus als Vollendete oder in dieser vollendeten Herrlichkeit wird zurückkommen. Und wir ihn werden sehen, wie er ist. Dort wird auch unsere Herrlichkeit vollendet werden. Philipper 2, 15. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Der Glanz, den Mose ausgestrahlt hat, der geht durch unser Leben aus, wie wir leben. Ist vielleicht nicht mehr, oder in der Regel nicht mehr der Glanz auf dem Gesicht wie bei Mose, aber es ist auch ein Strahlen. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das ist der Glanz von dieser Herrlichkeit, wo wir in die Welt heraustragen dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist das Geschenk, das er für uns bereit hat. Jesus offenbart uns die Herrlichkeit Gottes und erwartet dafür unsere vollkommene Hingabe. Ist nicht ein Muss, aber es wäre die Erwartung. Ein Geschenk, weil er unseren Makel, unsere fehlende Herrlichkeit, will er nehmen, von uns nehmen und will uns seine Herrlichkeit schenken. Johannes 17, könnt ihr es nachlesen, sagt Jesus das selber. Ich will oder ich habe ihnen meine Herrlichkeit gegeben. Und die Herrlichkeit gestaltet uns fortan um. Das nennt man Heiligung. Macht uns Jesus ähnlicher. Und wir werden die Herrlichkeit in der Vollkommenheit erleben. Wir werden sein wie Jesus. In der vollkommenen Herrlichkeit. Und das ist die Herausforderung, die ich euch heute Morgen weitergeben will. Ich hoffe, die kognitive Herausforderung könnt ihr irgendwo meistern können. Dass ihr verstanden habt, in etwa, was Herrlichkeit Gottes ist. Jetzt kommt es zu der lebendigen Herausforderung. Wie reagierst du auf die Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes? Und die kann in sehr, sehr vielen Sachen offenbart werden. Natur ist nur etwas davon. Ich will das als Aufgabe mitgeben für euren Alltag in den nächsten Wochen. Fang dich an, achten, wo kommt die Herrlichkeit Gottes oder wo wird sie offenbar? Vielleicht in der Natur? Vielleicht durch andere Menschen, Christen? Vielleicht durchs Lesen in der Bibel, vielleicht durchs Gebet, Zeit mit Gott. Fang an staunen über die Herrlichkeit und überleg dir, wie reagiere ich jetzt darauf? Gottes Wunsch wäre, dass du mit Anbetung reagierst. Dass du dein ganzes Leben ihm anegisch. Mit jeder Faser, mit jeder Minute von deinem Leben. Wir werden nachher ins Abendmahl übergehen, wo wir Gott verherrlichen, ihm die Herrlichkeit zusprechen. Ich möchte euch herausfordern, das als Hingabeschritt zu machen. Abendmahl als erneute Entscheidung zur Hingabe. Ich will mich hingeben, dem wunderbaren Jesus, dem herrlichen Jesus. Und vielleicht noch eine letzte Einschränkung. Hingabe hat nichts damit zu tun, dass nachher immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Manchmal haben wir das Gefühl, es muss alles schön und glücklich sein. Zu der Hingabe gehören auch negative Gefühle. Gehört auch Sachen, die nicht gelingen. Sachen, die wir daran leiden. Auch das dürfen wir hingeben. Wir werden nächste Woche in den Psalmen einen Schritt weitergehen. Findespsalm, Rachepsalm. Da kommen ungute, negative Gefühle auf. Anbetung ist es, auch das Gott anzugeben. Anbetung ist, alles anzugeben. Vielleicht hast du jetzt das Gefühl, ich habe nichts anzugeben. Jeder von euch hat ein Leben, eine Existenz. Jeder von euch, ich nehme jetzt ein Beispiel, weil es am einfachsten ist, jeder von euch hat Geld. Und wenn du sagst, nein, ich habe kein Geld, dann hast du Schulden. Aber auch die kannst du Gott angeben. Also wenn du sagst, ich habe nichts, ich habe weniger als nichts, du kannst das Gott angeben. Gaben, Schwächen, etwas haben, etwas nicht haben. Gott erwartet Hingabe in allen Bereichen. Manko und Haben. Das wäre die Herausforderung von heute Morgen. Und wir werden jetzt zuerst ein Lied hören. Vielleicht kennen es einige von euch, dann dürft ihr gerne mitsingen und sonst dürft ihr euch zusingen lassen, das Lied «Grosser, herrlicher Gott». Und nachher gehen wir über ins Abendmahl.